Liebe Zuhörer, warum sind wir so oft unzufrieden? Unzufriedenheit ist überall, in der Gesellschaft, in unserem Herzen und leider auch mitten in unseren Kirchen und Gemeinden. Warum meckern so viele Menschen und auch Christen in ihren Kirchen und Gemeinden? Liegt's an den Ältesten oder vielleicht doch an uns selbst? Was treibt unsere Unzufriedenheit an? Welche fatalen Folgen hat sie und wie können wir sie überwinden? Darüber spreche ich in dieser Episode mit Professor Dr. Stefan Holthaus, dem Rektor der FDH in Gießen. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDH Podcast und wir starten jetzt direkt und ganz ohne Gemecker mit dieser Episode. So, ich begrüße ihn ganz herzlich bei mir hier im Studio. Herzlich willkommen, Herr Holthaus.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ein ganz spannendes Thema. Eine persönliche Frage zu Beginn. Wie kamen Sie eigentlich zu dem Thema, sich mit Unzufriedenheit zu beschäftigen?
Also ehrlich gesagt hing das mit mir persönlich zusammen, weil ich in den letzten Jahren und auch besonders in den letzten Monaten in mir selber eine unglaubliche Unzufriedenheit gespürt habe. Das hing mit mehreren Sachen zusammen. Einmal, ich kann mich unglaublich aufregen über manche Politiker oder Menschen in der Öffentlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Wochen und Monaten über Donald Trump mich aufgeregt habe. Und das war aber mehr so als nur eine Kritik an ihm, das ging tiefer. Und ich sage gleich, Unzufriedenheit hat ganz viel auch mit meinem Wesen zu tun, mit meinem Charakter. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und auch andere Politiker und Menschen in der Öffentlichkeit haben mich sehr, sehr aufgeregt. Auch, ich sag offen mal, manche Christen, auch in den Gemeinden, auch in den Werken, in der evangelikalen Welt. Und deswegen habe ich mich selbstkritisch mal hinterfragt, woher kommt das eigentlich? Weil mich das auch ein Stück verändert hat.
Mhm. Lassen Sie uns noch konkreter werden. Können Sie uns einige Beispiele für die Unzufriedenheit der Menschen heutzutage geben?
Ja, gerne. Zunächst mal, die Deutschen gelten ja so ein bisschen als Weltmeister des Meckerns. Das Glas ist bei uns ja generell sowieso immer halb leer, nicht halb voll. Wir sind, wie einer mal geschrieben hat, in einem Buch ein Volk, was mehr in Molltönen denkt und handelt als in Dur-Tönen. Wir sehen ja oft zunächst das Problem und nicht die Möglichkeiten und ergötzen uns unglaublich gerne am Niedergang. Wir sind stark pessimistisch veranlagt und dann kommt oft auch dieser Satz, früher war alles besser. Diese Art Selbstzerfleischung der Deutschen ist so eine Art Volkssport und man ergötzt sich regelrecht daran, hat ein gutes Gefühl dabei. Ich sehe das auch so im Sport, so beim Fußball oder so. Sobald die Mannschaft mal ein, zwei Spiele verloren hat oder nicht so gut spielt, dann ist das schon der Untergang des Abendlandes so ungefähr. Wir sehen das im Politischen auch sehr durch diese Zunahme von sogenannten Protestwählern. Das sind also Leute, die eine Partei nicht unbedingt deshalb wählen, weil sie das Parteiprogramm gut finden oder gelesen haben, sondern sie wollen den anderen eins auswischen und besonders den Herrschenden, den Regierenden eins auswischen. Und das nimmt international zu, aber auch in Deutschland besonders. Und ein drittes Beispiel, ich schaue ja ab und zu, sollte man eigentlich gar nicht machen, in die Kommentarspalten in Social Media. Und ich muss Ihnen sagen, also was da an Unzufriedenheit rüberkommt, an Frust, an Hetze, an Wut, an Zorn mitunter, das zeigt, da stimmt was nicht, auch nicht in unserem Volk. Also wir meckern gerne und ziehen gerne über die her, die da oben sind. Und das eigene Meckern ist eigentlich so eine Art Blitzableiter. Ich sage das gleich über die eigene Unzufriedenheit, die in mir ist und die muss irgendwie raus.
Mhm. Was sind die hauptsächlichen Gründe dafür? Also woher kommt diese Unzufriedenheit heutzutage?
Also zunächst mal habe ich bei mir festgestellt, wir meckern ja auf hohem Niveau. Wir sind verwöhnt. Vielen von uns geht es sehr gut oder ich will auch mal sagen, manchmal zu gut. Das heißt, wir klagen auf hohem Niveau, wir lamentieren dabei über Kleinigkeiten, über Peanuts. Und statt dankbar zu sein über unseren Wohlstand, klagen wir über viele Dinge, die nicht so gut klappen. Und das Ganze ist für Leute, die nicht in Deutschland leben, also auch die aus ärmen Verhältnissen kommen, aus ärmen Ländern kommen, total überraschend. Ich gebe mal ein Beispiel. Also ein Volkssport ist ja über die Bahn zu lästern. Ja, jeder hat so eine Geschichte, der Zug kam wieder zu spät oder man hat einen Anschluss nicht verpasst. Und ich kenne viele Runden, wo wir uns köstlich amüsiert haben und geärgert haben über das, was da nicht gut läuft. Und als ich das selber gemacht habe, mal vor einigen Monaten kam ein Student, der kriegte das mit, der kommt aus Paraguay, in Südamerika ist es. Und der war ganz verwundert und sagte uns dann in der Gruppe, ich wundere mich so ein bisschen, dass ihr über die Bahn ständig schimpft, denn wir haben überhaupt keine in Paraguay. Also es gibt zwar wohl Bahnstrecken, die sind aber vor 15 Jahren schon stillgelegt worden, weil das überhaupt nicht funktioniert hat, auch technisch nicht, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, freut euch doch mal an der Bahn, die es überhaupt gibt in eurem Land. Also so ein Perspektivwechsel, wo wir dann verstummten und nichts mehr gesagt haben. Ja. Hinzu kommt noch, natürlich sind wir auch so unzufrieden, weil wir Probleme in unserem eigenen Leben haben und mit unserem eigenen Leben nicht zurechtkommen. Das heißt, ich würde sagen, auch bei mir habe ich das festgestellt, man kompensiert ja die eigene innere Unzufriedenheit meines Lebens und lädt den Frust darüber ab bei anderen. Und vor allen Dingen natürlich immer bei den da oben, ja, bei den Politikern, beim Chef, vielleicht beim Ehepartner oder die Ältesten in der Gemeinde und so. Statt die Eigenverantwortung zu sehen, wir sind ja auch das Volk. Und ich bin die Gemeinde und ich führe auch meine Ehe und meine Familie. Das heißt, hinter der Unzufriedenheit gegenüber anderen steckt nicht selten meine, habe ich festgestellt, meine eigene Unzufriedenheit über Situationen in mir. Und ein anderer Grund ist, dass man sich zu hohe Ziele steckt. Ja, also auch Perfektionisten sind häufig unzufrieden, weil die Ideale des Lebens sind unerreichbar. Und das wird uns heute ja durch die Medien auch vorgespielt, dass man schön sein soll, dass man erfolgreich sein soll. Und das alles spiegelt uns ja so eine Scheinwelt auch vor und wieder. Und da sehe ich natürlich sofort meine Defizite, dass ich das nicht erreiche, dass der Standard viel zu hoch ist. Und das ist so ein Gefühl dann plötzlich der Unfähigkeit in mir, der Benachteiligung vielleicht auch. Und dieses ewige Vergleichen mit anderen macht mich oft unzufrieden, das merke ich. Aber natürlich will ich sagen, es gibt auch reale Missstände, warum wir dann unzufrieden sind. Das meine ich jetzt nicht. Es ist natürlich auch wichtig zu kritisieren und auch mal zu sagen, das geht so nicht. Aber so eine chronische Unzufriedenheit, die stark auf den Charakter geht, ist eigentlich ein Missstand. Und der ist weit verbreitet heute auch in unserer Gesellschaft.
Was macht das mit einem Kollektiv, wenn ein nicht geringer Teil eine solche Unzufriedenheit hat? Also was sind die verheerendsten Folgen einer kollektiven Unzufriedenheit, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch in der Gemeinde zum Beispiel?
Also meine Erfahrung ist, Unzufriedenheit auch in der Gemeinde steckt an. Sie können eine Gruppe haben von 10 Leuten, 1, 2 davon sind unzufrieden und das ist wie ein Krebsgeschwür, was in eine Gruppe hineinkommt. Die ganzen sozialen Gemeinschaften sind dann stark geprägt von negativem Denken, negativen Reden über andere. Und das ist etwas, was eine soziale Gemeinschaft, jede Gruppe zerstört. Das müssen also nicht die Mehrheit sein, das kann eine Minderheit sein, aber das ist hochgefährlich für jede soziale Gruppe. Hinzu kommt noch, Leute, die unzufrieden sind, haben oft so einen Realitätsverlust. Ich habe das schon mit dem Beispiel Bahn eben versucht deutlich zu machen. Man sieht plötzlich die Welt nur noch schwarz. Ja, man kann sich eigentlich an gar nichts mehr freuen. Auch andere Personen sind nur noch schlecht und haben überhaupt nichts mehr Gutes an sich. Also der andere hat überhaupt keine Chance mehr. So ein Donald Trump, habe ich gemerkt, hat bei mir überhaupt keine Chance mehr. Also selbst wenn der mal was Richtiges sagen würde, würde ich doch irgendwie versuchen, darin auch was Negatives zu sehen. Und das ist ein Realitätsverlust. Mitunter hat man auch vergessen, dass es ja Zeiten gab, auch in unserem Leben und auch in unserer Geschichte, wo es uns viel schlechter ging als heute. Also die Gegenwart ist dermaßen unter dem Blickwinkel des Negativen, dass ich einen totalen Blackout habe und einen totalen Realitätsverlust bei Menschen und auch bei Situationen. Und das Ganze führt dazu, dass Menschen, die chronisch unzufrieden sind, oft eine sehr negative Ausstrahlung haben. Mit denen möchte eigentlich keiner richtig zusammenarbeiten oder keiner möchte mit ihnen was zu tun haben, auch nicht in der Gemeinde. Und die Mediziner haben festgestellt, je unzufriedener ein Volk ist, desto kränker ist ein Volk. Weil Unzufriedenheit geht auch auf den Bluthochdruck, also der Blutdruck ist dort oft eine Folge, Magengeschwüre, Ärger und Wut und Zorn führen dazu, dass ich mich verändere, auch körperlich, auch medizinisch. Und deswegen ist das auch eine große medizinische Herausforderung.
Lassen Sie uns in den biblischen Befund dazu schauen. Was sagt die Bibel zum Thema Unzufriedenheit?
Ja, das war natürlich für mich auch dann als persönlich als Christ eine Herausforderung, mal zu sehen, gibt es eigentlich biblische Beispiele für Unzufriedenheit? Und ich war überrascht, als ich so die Bibel mal unter diesem Aspekt gelesen habe, so mal querbeet, ja. Die erste Unzufriedenheit, die mir auffiel, ist, als Adam und Eva im Garten Eden waren und dann Gott sie konfrontiert hat, ja, mit ihrer ersten Sünde. Da hat sich Adam ja stark beschwert über seine Frau. Also Eva hat mir ja die Frucht gegeben, ja. Also Unzufriedenheit auch innerhalb der Ehe, schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Oder denken Sie mal an Kapitel 4, gleich in 1. Mose, Kain und Abel, die Geschichte. Kain ist unzufrieden, weil Gott hatte ja das Opfer seines Bruders Abel angenommen, aber nicht seins. Also Unzufriedenheit gibt es auch gegenüber Gott. Und Gottes Souveränität wird hier in Frage gestellt. Und ein anderes Beispiel ist Noah. Da waren ja die Leute mit ihm unzufrieden, weil Noah ein Gerechter war. Das heißt, es gibt auch Situationen, wo wir Unzufriedenheit der Menschen aushalten müssen, weil wir zu Gott gehören. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist das häufig so, dass die Christen schief angeschaut werden, angesichts auch ihrer Werte, die sie haben, ihrer Ethik. Und damit müssen wir fertig werden, also die Unzufriedenheit auch anderen, von anderen Menschen. Oder anderes Beispiel ist vielleicht das bekannteste in der Bibel, ist die Unzufriedenheit des Volkes Israels, nachdem Gott sie aus Ägypten geführt hat. Es gibt da sehr viele Stellen, die sprechen davon, dass das Volk murrte gegen Gott. Und das ist ein totaler Realitätsverlust. Sie sagten am Ende sogar, dass es uns in Ägypten besser ergangen ist als jetzt, bei der Wüstenwanderung, obwohl Gott sie ja versorgte. Sie murrten auch über diese Gewohnheiten. Sie bekamen ja immer dasselbe Essen. Ja, also Manna am Morgen und die Wachteln am Abend. Und das Ganze führte dazu, dass man das Ganze als so selbstverständlich empfand und eintönig und dann sich zurücksehnte an den Ort der Sklaverei. Totaler Realitätsverlust. Und das Murren ging ja praktisch die ganze Wüstenwanderung weiter. Also auch Murren gegen Gott führte zu einer tiefen Unzufriedenheit im Volk. Jona war unzufrieden. Er wurde von Gott nach Ninive gesandt, um denen Buße und Umkehr zu predigen. Und dann haben sie das sogar noch gemacht. Da war aber dann wieder unzufrieden und schmollte in seiner Ecke. Also es gibt ganz viele biblische Beispiele für Menschen, die tief unzufrieden waren. Und diese Unzufriedenheit Menschen gegenüber und Gott gegenüber hatte ganz viel auch mit ihrem inneren Leben, mit ihrer Seele zu tun. Sie waren innerlich nicht glücklich.
Nachdem wir jetzt eine Art Diagnose festgestellt haben, ist natürlich die Frage, wie kann man diese Unzufriedenheit überwinden? Welche Lösungsansätze haben Sie da in der Bibel gefunden?
Also mich hat sehr nachdenklich gemacht, auch für mich persönlich, eine Stelle, die vor wenigen Tagen erst mir quasi in einer Predigt mal deutlich wurde, die ich gehört habe. Das ist Philipper 2, Vers 14. Übrigens eine Stelle von Paulus, als er im Gefängnis war. Das ist ja im Philipperbrief der Hintergrund. Und er sagt jetzt zu der Gemeinde in Philippi, verbannt alle Unzufriedenheit aus eurer Mitte. Verbannt alle Unzufriedenheit aus eurer Mitte. Und damit ist diese chronische Unzufriedenheit gemerkt, dieses ständige Meckern über irgendetwas. Und das kann man gut überwinden, meine ich, indem man sich bewusst macht, wie reich wir beschenkt sind, auch in Christus. Dass wir wieder neu so einen Blick von oben auf unser Leben bekommen. Einen klaren Blick für die Realität, was wir alles haben. Und an dem Punkt kann man sich auch ruhig mal vergleichen mit anderen Menschen. Auch mit anderen Christen in anderen Ländern, denen es ja viel schlechter geht als uns. Wenn ich an die verfolgten Christen denke, auch gerade heute in dieser Zeit, die um ihres Lebens willen tiefe Verfolgung haben und bangen müssen, ob sie den morgigen Tag überleben. Wie gut geht es dann uns hier im Westen? Auch den armen Menschen dieser Welt. Was gibt es für elende Situationen auch auf dieser Welt oder Menschen in Kriegssituationen? Ja, also einen Blick von oben auf unser Leben führen. Und das führt mich dazu, dass ich zu einem nächsten Punkt komme, dass ich dankbar werde für das, was ich habe. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Erlöste, wir sind reich Beschenkte, wir leben hier in Wohlstand und noch im Frieden. Dankbare Menschen meckern nicht. Dankbare Menschen sind Menschen, die eine andere Perspektive für ihr Leben haben. Und wir haben in Deutschland hier so viel, mehr als wir brauchen. Und vielleicht könnte man auch beim nächsten Einkauf bei Rewe oder Edeka einfach mal danken, auch Gott danken für die Auswahl, für das, was wir haben. Und nicht darüber schimpfen, dass wieder mal meine Lieblingsleberwurst nicht im Angebot ist. Dankbar auch über unsere Gemeinde. Ich höre viel Kritik an Gemeinde und manches ist berechtigt, aber manches auch nicht. Dankbar für die Ältesten, die bereit sind, sich für uns einzusetzen. Und ich glaube, das habe ich hier mal sagen in diesem Podcast, auch viele Pastoren und Menschen in höherer Verantwortung in der Gemeinde würden sich mal freuen, wenn die Leute weniger meckern werden würden und mehr dankbar sein würden für das, was dort getan wird. Also Dankbarkeit ist, glaube ich, die beste Prophylaxe gegen eine chronische Unzufriedenheit. Und wenn ich das noch sagen darf, vor einigen Tagen wurde mir das mal deutlich, und anhand eines Liedes, eines sehr bekannten christlichen Liedes. Es ist das Lied »It is well with my soul«. Im Deutschen ist das übersetzt mit »Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt«. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Der Hintergrund dieses Liedes ist sehr bewegend. Es ist von einem Anwalt geschrieben worden aus Chicago. Horatio Spafford heißt der. Und der war ein großer Freund von Moody und Sankey und hat die christlichen Kreise sehr unterstützt, hat aber unglaubliche Schicksalsschläge erlebt in seinem Leben. Beim großen Feuer in Chicago ist Teil seiner Anwaltspraxis dann auch in Flammen aufgegangen. Er hat in der Rezession in Chicago viel Geld verloren. Und dann hat er eines Tages seine Familie, 4 Kinder und seine Frau auf eine Erholungsreise geschickt nach Europa. Er wollte dann nachkommen. Und auf dem Weg nach Europa ist das Schiff gesunken. Seine Frau ist gerettet worden, aber seine Kinder sind alle umgekommen bei diesem Schiffsunglück. Und seine Frau hat dann nur telegrafiert zurück. Er hatte das schon mitbekommen, dass das Schiff in Seenot geraten war und hat dann zurück telegrafiert, I'm saved, also ich bin gerettet worden, aber allein. Die Kinder haben es nicht geschafft. Und nachdem dieses schreckliche Ereignis war, hat Spafford dieses Lied gedichtet, It is well with my soul. Das ist keine Realitätsverweigerung, weil dieses Lied spricht von Stürmen im Leben, von schwierigen Situationen, von Sorgen, die wie Meereswellen über einen rüberrollen können, das Leben so schwer machen können. Und trotzdem sagt er, wenn ich darüber nachdenke, was ich in Christus habe, dann ist es gut mit meiner Seele. It's well with my soul. Mir ist wohl in dem Herrn, heißt es im Deutschen. Und das wünsche ich allen Zuhörern, dass wir aus diesem Frieden mit Gott heraus unser Leben leben können in einer Zufriedenheit, die der Glaube in Jesus Christus schenkt. Und das, glaube ich, macht einen großen Unterschied, gerade in unserer heutigen Zeit der Unzufriedenheit. Und jetzt hoffe ich, dass Sie mit meinem Podcast zufrieden waren.